Ja, wir machen weiter. Es ist gut, dass uns die Ina fit gemacht hat und wieder ein bisschen Kraft gegeben hat, denn heute Nachmittag, denke ich, kommt der richtige Brocken des Wochenendes. Es geht nämlich um die bedingte Entstehung, Paticca Samuppada. Und ich denke, egal was rauskommt, so ein bisschen herantasten an das Thema ist immer gut. Aber wir sind uns klar darüber, dass es mehr als ein Herantasten nicht sein wird. Sariputta hat es einmal auf den Punkt gebracht, was die Bedeutung dieses Themas angeht. Er sagt nämlich, wer das wechselseitige, bedingte Miteinander entstehen sieht, der sieht die Lehre. Und wer die Lehre sieht, der sieht das wechselseitig bedingte Miteinander entstehen. Wir sehen in dieser Formulierung, wie sehr zentral diese Aussagen sind, mit denen wir uns jetzt beschäftigen. Und das Interessante ist, dass nicht nur unser, in Anführungsstriche, Buddha Shakyamuni sich damit beschäftigt hat und das gelehrt hat, sondern dass auch bei den Vorzeit-Buddhas dasselbe Thema schon en vogue war, dass im Grunde alle Buddhas immer wieder auf diese Thematik gestoßen sind und sich da gerieben haben. Und es gibt einen Bericht von diesem Urzeit-Vorzeit-Buddha Vipassin, der nach der Tradition vor 91 Weltzeitaltern gelebt haben soll. Und er sagt Folgendes. In Mühsal, wahrlich, ist diese Welt geraten. Man wird geboren und altert und stirbt und scheidet aus dem Dasein und wird wiedergeboren. Aber man kennt da keinen Ausweg aus diesem Leiden. Wann wird man denn doch einen Ausweg finden aus diesem Leiden, aus Alter und Tod? Das war die Ausgangsposition von Vipassi. Genau die von ihm erlebte menschliche Lebenssituation, die Grundbefindlichkeit, in der wir auch zu Hause sind, auf Deutsch hat festgestellt, wo man hinguckt, klemmt's. Es gibt viel Mühe, es gibt Anstrengung, Ärger, es gibt Kommen und Gehen, es gibt immer nur Fortsetzung und Wiederholung in allen Varianten derselben einen Sache. Man ist in einer Tretmühle, kommt aber nicht raus und das Dumme ist, kein Mensch weiß, wie es rausgeht. Der Ausweg ist sozusagen nicht entdeckt. Aber gleichzeitig drückt er auch die Hoffnung aus, es müsste doch einen Weg herausgeben. Also er ist nicht fatalistisch und sagt, nun kann man nichts machen, ist eben so. Sondern er stellt sich im Grunde selbst die Frage, wie geht es denn raus aus dieser Tretmühle? Und die gleiche Situation, ich hatte es schon gesagt, gilt im Grunde für alle Buddhas, alle werdenden Buddhas, die immer an diesem Knackpunkt waren und geguckt haben, wie kann ich das Problem lösen. So, wie geht es bei Vipassin weiter? Das schildert er selbst, oder es wird von ihm gesagt. Da kam dem Bodhisattva Vipassin dieser Gedanke. Was muss denn vorhanden sein, dass Alter und Tod entsteht? Aus welchen Ursachen geht denn Alter und Tod hervor? Und da war dem Bodhisattva Vipassin nach reiflicher Erwägung die Erkenntnis zuteil, wenn Geburt vorhanden ist, dann entsteht Alter und Tod. Aus der Geburt als Ursache geht Alter und Tod hervor. Es hört sich erstmal harmlos an, aber im Grunde ist der Knackpunkt, dass er sich die Frage stellt, nicht nur die Dinge sind so, wie sie sind, sondern er stellt sich die Frage, warum ist es so? Er fragt also nicht nur nach dem Sichtbaren, sondern er fragt nach dem, was hinter dem Sichtbaren steht, was eigentlich Ursache, Bedingung, Grund für das ist, was dauernd erscheint für uns. Also die Bedingtheit, die Voraussetzungsgegebenheiten der Dinge steht bei ihm im Fokus. Und der Einstieg ist das, was er jetzt unmittelbar erlebt, dass Menschenwesen altern und sterben. Und da fragt er, was muss denn eigentlich sein, damit dieses Phänomen auftaucht? Und das ist im Grunde ganz einfach. Wenn man hinguckt, ist das zumindest einfach. Es muss Geburt da sein. Denn wenn etwas nicht geboren ist, kann es sich nicht verändern und wandeln und alt werden. Und wenn etwas nicht ins Dasein getreten ist, kann es auch nicht wieder rausfahren, kann also auch nicht mehr sterben. Das ist sozusagen die Voraussetzung dafür, dass das auftaucht. Und in der Übersetzung heißt es da, das kommt ihm, diese Einsicht kommt ihm nach reiflicher Überlegung. Das klingt so ein bisschen wie Rodins Denker, der setzt sich hin und überlegt, ja, was könnte es denn sein, was ist es denn vielleicht? Aber das ist hier eben nicht gemeint, sondern in Pali steht das Wort, das ihr kennt, Yoniso Manasikara. Das ist eine geistige Haltung, ja, eine forschende Haltung, eine suchende Haltung, die, wie ich eben sagte, nach den Hintergründen für die Dinge sucht. Nicht nur beschreibt, was ist, sondern in gewissem Sinne hinter die Kulissen gucken will. Und das Ergebnis, auch ein Pali-Begriff, ist Abhisamayo, ist das vollständige Verstehen. Und auch dieses Verstehen ist nicht nur etwas Intellektuelles, ich habe es kapiert, sondern es ist erfahrungsbezogen. Es ist mehr sozusagen intuitiv tatsächlich erfasst. Es ist ein Verständnis, das auf unmittelbare intuitive Einsicht beruht. Abhi ist ja immer sowas wie Abstand. Ja? Nicht mittendrin sein im Gewühle, sondern aus dem Abstand, Vogelperspektive sozusagen zu sehen, wie die ganzen Zusammenhänge sind. Und nachdem er diesen Einstieg hatte, Alter, Krankheit, Tod sind die Phänomene, Geburt ist die Bedingung, war natürlich die nächste Frage, ja, wie geht dieser Rattenschwanz weiter, wo fängt das Ganze an, was ist denn die Bedingung für Geburt? Also wenn man erst einen Einstieg hat, ist die zweite Frage fast schon auf der Hand. Und so geht er den ganzen Bedingungsring von vorne oder hinten, wie man will, zurück bis zu dem ersten Ursprung, ersten erkennbaren Ursprung für ihn. Und das hört auf bei Unwissen. Das ist das Ende erstmal seiner Untersuchung. Und er betrachtet es in zweierlei Richtung. Einmal vom Alter, Tod bis zum Unwissen und dann wieder zurück vom Unwissen bis Alter und Tod. Also vor und zurück. Beide Varianten der Betrachtung sind möglich. Ich habe jetzt für unsere Version heute Nachmittag mal die andere Version ausgesucht, wo es von Unwissen angeht und bis Alter und Tod geht. Das ist unter mancher Hinsicht ist es ein bisschen leichter zu verstehen. Klammeranmerkung, ich habe als Grundlage die mittlere Sammlung 115 rausgesucht. Und den entscheidenden Passus habt ihr in euren Unterlagen, da könnt ihr nachschauen. Und ich habe das in drei verschiedenen Übersetzungen, dass man eben nicht auch an den Worten klebt, sondern dass man immer auch guckt, was ist mit Worten gemeint, was steht hinter dem Begriff. Und dieses Dokument repräsentiert ein Gespräch, das der Buddha mit Ananda geführt hat. Und der Ananda stellt erstmal eine Frage an den Buddha. Ehrwürdiger Herr, inwiefern kann man einen Bhikkhu, einen Mönch, bewandert in der bedingten Entstehung nennen? Also er will wissen, was macht denn eigentlich das Verständnis des Paticca-Samuppada aus? Was ist der Inhalt dieser Lehre? Was gehört im Einzelnen dazu? Was muss man kapieren, um sagen zu können, jawohl, ich weiß, was bedingte Entstehung ist? Worauf muss man achten bei der Sache? Der Buddha gibt eine Antwort, die ganz einfach klingt erstmal. Ananda, da weiß ein Bhikkhu Folgendes. Wenn dies existiert, ist jenes. Mit der Entstehung von diesem entsteht jenes. Wenn dies nicht existiert, ist jenes nicht. Und mit dem Aufhören von diesem hört jenes auf. Das ist allgemeinste Daseinsgesetz, das man überhaupt beschreiben kann, in einer Kurzfassung, wenn, dann, wenn nicht, dann nicht. Das ist im Grunde schon alles. Man muss nur halt gucken, was das Wenn ist und was das Dann ist, aber wenn man sich nichts merken kann, Paticca Samuppada beschreibt Wenn- und Dann-Beziehung, sonst gar nichts. Das heißt zunächst mal, dass wir begreifen, dass die Dinge nicht an sich existieren, wir haben keine Eigenexistenz, sondern die Erscheinungen, die Phänomene sind nur vorhanden, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Wenn die da sind, sind die Phänomene da. Wenn sie nicht da sind, sind sie nicht da. Oder wenn die Voraussetzungen wegfallen, dann bricht der ganze Laden in sich zusammen. Und das ist natürlich wichtig für den Befragungsprozess der Menschen. Und was dann in dieser Lehrrede geschieht, in diesem Dialog, dass jetzt diese 12 einzelnen Faktoren der Reihe nach besprochen werden, wie das eine nach dem anderen sozusagen genannt wird und beschrieben wird, das versuche ich erstmal nachzuvollziehen. Das beginnt mit der Feststellung, bedingt durch Unwissen sind die Gestaltungen, Sankhara, Aktivitäten, Bewegtheiten, das Dynamische in der Existenz. Wenn der Buddha an dieser Stelle definiert, was denn Bewegtheiten, was Aktivitäten sind, da werden immer drei Dinge genannt. Einmal körperliche Aktivität. Da steht stellvertretend Ein- und Ausatmen. Weil das die Grundaktivität jedes Körpers ist. Luft ist die hauptsächliche Nahrungsquelle. Und der Körper macht nichts anderes als Nahrung aufnehmen und abgeben. Aufnehmen und abgeben. Deshalb steht Atmen hier als Prototyp für körperliche Aktivität. Aber es ist alles gemeint, was sich im Körper tut, auch Kreislauf, alles Vegetative. Und im Grunde, was ein Rattenschwanz danach kommt. Körperliche Aktivität im Sinne von Holzhacken, Spazieren gehen, Kopfstand machen und sowas. So, das Zweite, was immer genannt wird, sind sprachliche Aktivitäten. Aber das hat weniger jetzt mit Plappern zu tun, sondern sprachliche Aktivitäten im Pali, Vitakka, Vichara, sind eigentlich denkerische Aktivitäten. Weil was man spricht, hat man vorher gedacht. Das Entscheidende ist das, was sich im Geist tut. Das Sprechen kommt nachher. Und die dritte Aktivität ist das, was psychische Aktivität oder Bewegtheit des Herzens genannt wird. Gefühle und Wahrnehmung. Es steigen ja ständig Gefühle in uns auf und wir sind ständig mit Wahrnehmungen konfrontiert. Das alles drei zusammen versteht der Buddha unter Bewegtheit bzw. Sankhara. Die Frage ist jetzt nochmal, warum gibt es diese Bewegtheiten überhaupt? Warum sind sie da? Wir erinnern uns, weil Unwissen da ist. Unwissenheit heißt, dass man in einer Lebenssituation ist, wo man die Dinge, die da drumherum sind, um uns herum sind, dass man die ernst nimmt. Dass man das Gefühl hat, da ist was, das hat was mit mir zu tun, das hat was mit meinem Leben zu tun, da kriege ich entweder mein Glück, da finde ich entweder all das, was ich im Leben suche, oder das bedroht mich so, dass ich mich schützen muss. Würden wir die Dinge um uns herum nicht so ernst und wichtig nehmen, würde die ganze Maschinerie des geistigen und körperlichen Tätigseins gar nicht in Gang gesetzt. Deshalb ist sozusagen das die Voraussetzung. Der Kern dieser Aktivitäten, das sollten wir uns vor Augen halten, ist weniger das körperliche Tun, was manche Menschen denken einfach. Wenn man ein Haus baut, da hat man was geschafft, so ungefähr. Sondern der Kern von Sankhara ist die denkerische Auseinandersetzung mit den Dingen, weil von diesen Prozessen alles andere ausgeht. Und denkerische Prozesse bedeutet, dass man den Dingen, die einem begegnen, dass man denen Werte beilegt. Das gefällt mir nicht, das ist wichtig, das ist unwichtig, das mag ich nicht. Weil dadurch, durch diesen denkerischen Akt, Beziehungen aufgebaut werden. Beziehungen von uns zur Welt, wenn man so will, um uns herum. Und das ist unter anderen Perspektiven Karma. Das ist nämlich Aktivität, Tätigkeit. Und Tätigkeit ist ja etwas, was im Ergebnis wieder an uns zurücktritt, an uns wieder herankommt. Und dieses Wirken, wohlgemerkt, ist ja ein Wirken, bildhaft gesprochen, nach innen, weil das Denken, die Person, das Individuum, das Subjekt verändert. Je nachdem, wie man denkt, verändert man sich selbst. Nächster Punkt. Wir waren bei den Gestaltungen und jetzt wird gefragt oder gesagt, dass bedingt durch Gestaltungen Bewusstsein entsteht. Das führt regelmäßig zur Verwirrung, weil kein Mensch kann richtig übersetzen, was Vijnana heißt, egal welches Wort man dafür verwendet. Es ist falsch irgendwie, es passt nicht so recht. Ich verwende es hier deshalb, weil es oft so genannt wird und man muss einfach wissen, wenn das Wort an dieser Stelle fällt, dann ist das und das gemeint, was jetzt kommt. Ja, lasst euch deshalb nicht verwirren. Vijnana ist der Punkt, der hier genannt wird. Vijnana bedeutet nichts anderes an dieser Stelle, dass sich die Dynamik, die Aktivität, die ich vorher genannt habe, fortsetzt, dass sich das wiederholt, dass sich das einschleift. Im Alltag nennt man das Gewohnheit. Ja? Also wenn man das dritte Mal hier ist, weiß man, wo welcher Saal ist, wo man wie hinkommt und was man machen muss, um sich hier zurechtzufinden. Und so haben wir im Alltag tausend Dinge, die durch Wiederholung einfach sich so eingeschliffen haben, dass das ein Selbstlauf ergibt. Die Dinge gehen von alleine weiter. Und das insbesondere dann, wenn sich in uns sozusagen diese Beziehung der Zuneigung und Abneigung, sprich Gier und Hass, da mit einschleichen. Wenn man zu bestimmten Dingen eine Vorliebe hat, dann macht man sie automatisch gern. Und wenn man Abneigung hat, dann kriegt man die Dinge irgendwie auch nach seinem eigenen Muster los. Also Vijnana ist ein Stück weit ein automatisierter Umgang mit Wahrnehmungen und der Reaktion darauf. Ich gebe zu, der erste Teil, das ist so, der erste Teil des Paticca-Samuppada ist ein bisschen abstrakt. Ja? Weil hier der Buddha Welt, Leben, Erfahrung auf formale Prinzipien zurückführt. Auch hier sagt er, die Vielfalt lässt sich eindampfen auf ein paar Grundfaktoren, die man sich einfach angucken muss. So, wie geht's weiter? Bedingt durch Bewusstsein ist Name und Form. Also Bewusstsein ist die Dynamik, die immer wieder Ich und Welt produziert. Und wenn man fragt, was ist der Kern von Ich und Welt, dann sagt er, das repräsentiert sich in Form und Name. Name und Form. Was ist damit gemeint? Das Einfachste ist die Form, weil da sagen wir im Westen das Materielle dazu. Sagen wir in Anführungsstrichen, die sogenannte Materie. Alles, was man mit den Sinnen wahrnehmen kann, alles, was fest ist, was sichtbar ist, was hörbar ist, also alles, was wir zur Welt zählen, das ist Form. Und was macht der Geist? Er belegt alle wahrgenommenen Formen mit Namen. Am einfachsten kann man das hier sehen. Das ist ein Mikrofon, das sind Tulpen, das sind Menschen, das ist das Fenster, das ist ein Berg, das sind die Blumen. Das sind einfach besprochen Namen. Aber psychologisch gesehen ist das ein bisschen mehr im Rahmen des Paticca-Samuppada, weil der Buddha uns erklärt, dass wir drei Arten von Namen vergeben. Und daher müssen wir das Wort Name etwas weiter verstehen. Der erste Name ist die Wahrnehmung, dass wir bestimmten Dingen immer unsere Aufmerksamkeit schenken und sagen, da ist das und das. Ja, wir nehmen nicht nur abstrakt wahr, sondern immer etwas konkret. Beispiel habe ich genannt. Die zweite Art von Namen, die wir vergeben, ist das Gefühl, weil Gefühl die Dinge auch benennt. Das ist schön, das taucht nichts. Das ist wichtig, das tut mir wohl, das geht mir gegen den Strich, das ist scheußlich. Und das hat man normalerweise nicht auf Rechnung, dass das auch eine Form von Benennung von Welt ist. Und die dritte Art von Benennung geht daraus hervor, das will ich, das brauche ich, das muss ich haben. Da wird nun Aktivität im Sinne von Anstreben mobilisiert. Oder das Gegenteil davon, nö, da will ich nichts mit zu tun haben. Lass mich in Ruhe, das soll so nicht sein, das soll verschwinden, das ist scheußlich. Ja? Also wenn von Name die Rede ist, dann ist es diese dreifache Benennung der Wahrnehmung, des Gefühls und des Wollens, des Hin- oder Weg von dem Sein. Wir sind schon bei Nummer 5 jetzt. Bedingt durch Name und Form ist sechsfache Sinnesgrundlage. Darüber haben wir heute Morgen schon gesprochen. Unser Erleben ist ja nicht eine Einheit, sondern es definiert sich durch unsere sechsfache Sinnesgrundlage, sehen können, hören können, riechen können, schmecken, tasten, denken können und die jeweiligen Objekte dazu. Das ist immer diese Dualität. Und bezogen auf den Paticca-Samuppada haben wir jetzt im Grunde nichts Neues. Es kommt sozusagen gar kein neuer Aspekt hinzu, sondern das, was vorher gesagt wird, Name und Form, wird jetzt nur noch mal näher bezeichnet. Ja, es wird nur noch mal aufgeschlüsselt, es wird noch mal aufgefächert, um die Situation für die menschliche Lebenssituation ein bisschen plastisch zu machen. Ja. Bedingt durch sechsfache Sinnesgrundlage ist Kontakt. Ich glaube, ab jetzt wird es ein bisschen griffiger. Jetzt kann man sich was vorstellen. Weil nur durch das Gegenüber, das wir erleben, das Gegenüber von Ich und Welt, sowas wie eine Begegnung von Ich und Welt zustande kommen kann. Wenn ich hier bin und dort die Umgebung, Umwelt, Welt, dann kann beides aufeinander stoßen, beides kommt miteinander in Kontakt. Ganz, ganz einfach zu sagen. Also das Innen, das Subjektive, kommt mit dem Außen, dem sogenannten Objektiven, in Berührung. Und was entsteht dadurch? Gefühl. Da sind wir wieder an dem Punkt, wo wir schon waren. Durch die Berührung der subjektiven Empfindungen oder subjektiven Wünsche der Menschen gibt es sowas wie die Resonanz, die sich im Gefühl manifestiert. Genau genommen wird berührt das, was wir an Anliegen, an Trieben, an Absichten, an Wünschen haben. Und dadurch ergibt es sich schon ganz klar und einfach, dass es drei unterschiedliche Arten von Gefühlen geben kann und muss. Das ist eine logische Folge. Denn wenn uns etwas begegnet in der Wahrnehmung, was wir mögen, muss automatisch ein angenehmes Gefühl entstehen. Ach, das schmeckt gut, beispielsweise. Wenn wir etwas auf dem Tisch haben, das wir nicht mögen, entsteht automatisch das Gefühl, das schmeckt aber nicht. Und wenn es irgendwas ist, was, ja gut, ist es halt so ungefähr, wo wir keine Anliegen haben, aber auch keine Aversion haben, sondern irgendwie mittendrin, entsteht auch ein neutrales Gefühl. Und je stärker die Anliegen sind, umso stärker ist auch das Gefühl als Resonanz. All das zeigt, dass die Phänomene, die ich bis jetzt aufgezeigt habe, eben keine Eigenexistenz besitzen, sondern nur dann zustande kommen, nur auftauchen, wenn die Konstellation der Bedingungen entsprechend ist. Das zeigt ihre Fragilität, das wollte ich sagen. Nächster Punkt. Bedingt durch Gefühl ist Durst. Was Durst ist, sollten wir spätestens jetzt wissen schon. Durst ist das Verlangen nach den Dingen, weil im Durst die unbewussten Wünsche, Dränge, Sehnsüchte, die wir haben, durch den Kontakt mit der Umwelt jetzt aufsteigen, die werden uns bewusst. Ich will das. Ich will das nicht. Und wir haben heute Morgen gehört, dass das eine Situation immer der Unzufriedenheit ist, weil dieser Zustand des Verlangens immer sagt, ich will was, weil mir etwas fehlt. Also ist dieser Drang, die Situation aufzulösen. Und wir haben auch gehört, dass es diese drei Arten von Verlangen gibt. Sinnliches Verlangen, Dasein wollen und das Anderssein wollen, das Umgestalten wollen. Und je nachdem, wie stark das Gefühl ist, so stark ist auch der Durst, so stark ist auch der Drang, eine veränderte Situation herbeizuführen. Und es ist, glaube ich, nicht besonders erwähnenswert, dass man Wohlgefühle wiederholen will, dass man unangenehme Gefühle beseitigen will oder gar nicht sie erst entstehen lässt. Durch Durst bedingt ist ergreifen. Wir haben schon festgestellt, dass der Durst auf die eigene Auflösung zielt. Das ist der Einzige, der nicht sagt, ich will bestehen. Ja? Sondern Durst sagt immer, ich will im Grunde aufhören. Ich kann mich selbst nicht leiden, so ungefähr. Ich will weg. So, wie macht man das? Man überlegt, was muss ich denn tun, damit Durst verschwindet? Ja, man muss ihn befriedigen, man muss ihm das geben, was er will. Wenn er sagt, ich habe einen trockenen Hals, gibt man ihm was zu trinken. Wenn er sagt, ich habe aber Hunger, gibt man ihm was zu essen. Wenn er sagt, ich will aber Spaß, dann macht man eine Party oder geht ins Kino oder macht sonst was. Und da sind wir an einer anderen Stelle von Aktivität, nämlich an der Stelle, wo Aktivität entsteht, um Durst zu befriedigen. Das ist eine andere Form von Aktivität, die nämlich jetzt mehr ins Außen, in die Welt hinein wirkt. Und befriedigen, ergreifen, ist nichts anderes als jeder Akt, jeder körperliche, sprachliche, geistige Akt, der darauf zielt, das Gefühl, das angenehme Gefühl wiederherzustellen oder zu wiederholen. Also jeder Akt, der darauf zielt, es soll mir wieder gut gehen, es soll mir wieder angenehm sein, das ist ergreifen. Klammeranmerkung, das gilt umgekehrt auch, wenn einem etwas gegen den Strich geht, wenn man zornig ist und seine Wut ablässt, ja, wenn man mal die Sau rauslässt sozusagen. Sowohl was das Wollen als auch das Nichtwollen angeht, ist immer ergreifen. Merkposten zwischendrin. Wir haben in dieser Reihe bisher zwei Formen von Aktivitäten kennengelernt. Das eine war die denkerische, die mehr nach innen wirkt, die die Person gestaltet, und ergreifen als eine äußere Aktivität, die mehr Welt gestaltet, um ich und Welt in eine Harmonie zu bringen. Und beide Arten von Aktivität haben entsprechend unterschiedliche Wirkungen. Einmal ist die Wirkung bei mir selbst und einmal ist die Wirkung da draußen in der sogenannten Welt. Bedingt durch Ergreifen ist Werden. Das ist auch ein bisschen eine schwierige Sache, aber man kann sich das relativ leicht nachvollziehen, wenn man sich klar macht, dass jeder Akt des Ergreifens psychologisch bedeutet, die Beziehung, die ich zu einer Sache habe, die emotionale Beziehung, die ich habe, wird durch den Befriedigungsakt bestätigt. Ja. Also wenn ich Durst habe und ein Bier trinke und sage, ach, das hat aber jetzt geschmeckt, ist dadurch zweierlei passiert. Einmal mein Verlangen danach wurde sozusagen als gut befunden, gut, dass du das willst. Und es wurde zugleich gesagt, gut, dass es das Bier gibt. Und damit hat sich das Ganze fortgesetzt. Ja? Das, was vorher ein Erlebnis war, ein Erlebnis in der Gegenwart, ist jetzt ein Erlebnis quasi für die Zukunft geworden, denn das, was ich jetzt gemacht habe, wird sich in der Zukunft wiederholen, weil ich in mir dieses Verlangen genährt und bestätigt habe und gleichzeitig das Bild Bier da draußen in der Welt in mir präsent ist. Das ist der Porsche umgekehrt. Ja? Dreimal Porsche gedacht, ist er hier verankert, und wenn ihr das nächste Mal in der Stadt seid, in Frankfurt, werdet ihr einen Porsche auf der Straße sehen. Das ist sozusagen die Verbindung, und irgendwann tauchen wir alle auf mit einem solchen Gefährt hier. Möglicherweise. So, jetzt habe ich mal überlegt, das ist ja wirklich alles sehr abstrakt, was ich hier sage, ob es nicht eine Allergie, ob es nicht eine Analogie, das will ich sagen, ob es nicht für diesen Prozess, den ich bisher geschildert habe, so eine Art Analogie gibt, die uns das ein bisschen bildhaft macht. Und ich fange an bei dem Werden, weil Werden etwas ist, was wir jetzt geschaffen haben, was in Zukunft wieder an uns herantritt. Das ist so eine Art Zwischenstadium. Und mein Bild ist ein Päckchen, das an euch adressiert ist, das aber noch nicht angekommen ist. Ja, habt ihr im Kopf. Das Päckchen gibt's schon. Der Inhalt steht schon fest, die Verpackung steht schon fest, der Name steht schon fest, aber es ist noch nicht da. Es ist irgendwo noch unterwegs, der Postbote hat es noch nicht abgegeben. Und diese Analogie, glaube ich, kann man auch verwenden, um diesen ganzen Entstehungsprozess, Paticca Samuppada, sich klar zu machen. Die Frage ist nämlich, warum ist denn ein Päckchen an mich überhaupt unterwegs? Gehen wir nach rückwärts. Warum ist ein Päckchen unterwegs? Weil ich es bestellt habe. Und was ist bestellen? Im Bedingungszusammenhang nichts anderes als ergreifen. Ich habe nach dem Ding gegriffen. Heute macht man das so per Mausklick oder was. Aber psychologisch gesehen, ich habe das Ding ergriffen. Warum habe ich es ergriffen? Ich hatte Verlangen danach. Ich wollte es. Ich habe gedacht, wenn ich das habe, habe ich was, geht es mir gut. Ja. Durst nennt man das übrigens. Wieso kommt der Durst zustande? Ja, weil ich vorher schon mal ein angenehmes Gefühl hatte. Bei der Sache oder bei einer ähnlichen Sache. Und das Gefühl hat mir gesagt, das will ich wieder haben. Da ist der Durst entstanden. Aus dem Durst ist ergreifend geworden und irgendwann ist das Päckchen abgeschickt von der Firma. Warum ist Gefühl entstanden? Ja, weil wir in einem System leben der sechsfachen Sinnlichkeit. Wir in Kontakt zu den Dingen um uns herum sind. Und dabei ist über Sinneskontakt ein Gefühl entstanden. Und warum ist Sinneskontakt da? Jetzt geht der ganze Schwanz zurück bis zum Punkt der Unwissenheit. Wo Unwissenheit ist, da ist das Päckchen sozusagen schon vorprogrammiert, aber bis es wirklich an der Haustür landet, ist dieser ganze Rattenschwanz von Abfolgen und von wechselseitigen Bedingungen erstmal zu berücksichtigen. So, aber damit sind wir mit unserer 12er Betrachtung ja noch nicht zu Ende, weil zwei Dinge noch fehlen, nämlich durch Werden bedingt ist die Geburt. Das ist die Nummer 11 und das ist in unserem Analogiebeispiel ist das das Päckchen, das jetzt bei uns ankommt. Das war schon da, aber noch nicht hier, sagt PD immer. Ja. Es war in der Zukunft, aber noch nicht in der Gegenwart angelangt. Und erst in dem Moment, wo der Postbote klingelt und sagt, hier ist es geboren. Ist damit in unserer Wahrnehmung, in unserem Erleben aufgetaucht. Und jetzt bleibt eigentlich nur der Rest noch, was passiert nach Geborenwerden, Altern, Sterben, Frust, Kummer, Jammer, Klagen. Und das passiert genau mit jedem Päckchen. Du machst es auf und was du bestellt hast, ist zu klein und passt gar nicht. Oder ist zu groß und passt nicht, oder die Farbe ist doch anders als im Prospekt war. Ja? Erster Dukkha-Fall. Oder aber es gefällt dir wunderbar. Aber nach 2 Jahren bist du so dünn oder dick geworden, dass es nicht mehr passt. Wieder nichts. Wie man es dreht und wendet, all das, was in unserem Erleben auftaucht, geht denselben Gang, diesen 12-fachen Gang, bis es am Ende im Papierkorb landet. Nur, dass der Buddha diese lange, lange Kette uns gezeigt hat, um immer nur zu sagen, jetzt sind wir bei dem Punkt Dukkha angelangt und was wir so unmittelbar empfinden und erfahren, erleben wir nur, weil es diesen komplexen Zusammenhang, diese komplexe Struktur der Bedingungen gibt. Wenn es die nicht gäbe, dann würde die Situation anders aussehen, aber wir sind in dieser Situation gefangen. Warum? Ich mache gleich eine Pause, eine Lüftpause. Wir stellen aber noch die Frage, warum interessiert uns denn jetzt die Herkunft von Dukkha? Ich glaube, da braucht man nicht viel dazu zu sagen. Ich hatte schon erwähnt, dass sich der Buddha als Arzt bezeichnet hat. Wer die Ursachen für eine Krankheit kennt, kann die Krankheit heilen. Und so macht es auch Vipassi, der nur gesehen hat, rückwärtsgehend, nicht nur Vipassi, alle machen das so, rückwärtsgehend bis zum Ursprung, weil er, wenn ich das aufhebe, wenn ich Unwissenheit aufhebe, dann bricht das ganze Kartenhaus zusammen. Und in unserer Lehrrede wird das nochmal so zusammengefasst zum Abschluss. Mit dem restlosen Verblassen und Aufhören von Unwissen ist das Aufhören von Gestaltung. Mit dem Aufhören von Gestaltungen ist das Aufhören von Bewusstsein. Mit dem Aufhören von Bewusstsein ist das Aufhören von Name und Form. Mit dem Aufhören von Namen und Form ist das Aufhören der sechsfachen Sinnesgrundlage. Mit dem Aufhören der sechsfachen Sinnesgrundlage ist das Aufhören von Kontakt. Mit dem Aufhören von Kontakt ist das Aufhören von Gefühl. Mit dem Aufhören von Gefühl ist das Aufhören von Durst. Und mit dem Aufhören von Durst ist das Aufhören von Ergreifen. Ist das Aufhören von Ergreifen, dann hört Werden auf. Und wo Werden aufhört, hört Geburt auf. Und mit dem Aufhören von Geburt hören Altern, Tod, Sorge, Klagen, Schmerz, Trauer und Verzweiflung auf. So ist das Aufhören dieser ganzen Masse von Dukkha. Und auf diese Weise einander kann man einen Bhikkhu bewandert in der bedingten Entstehung nennen. Nachdem ihr das alles gehört habt, seid ihr jetzt auch bewandert in der bedingten Entstehung. Wenn es so einfach wäre, aber weil es nicht so einfach ist, machen wir nach der Lüftungspause noch eine Runde weiter.